Jeder, von dem wir eine Adresse hatten, hat in den letzten zwei Wochen einen Brief bekommen. Und dieses Lesezeichen, also wer es nicht bekommen hat, von dem haben wir keine Adresse. Das Lesezeichen ist so unsere Idee oder so Inspiration für dieses Jahr sein, dass wir sagen, unser Thema dieses Jahr, Menschen für Jesus gewinnen, Gottes gute Nachricht weitergeben und weiterleben. Haben wir im Leitungskreis uns überlegt, was könnte dieses Jahr Schwerpunkt sein? Und sind genau darauf gekommen, gesagt, wir möchten das. Na, nochmal Bedienungsanleitung, Lesezeichen ist ja eigentlich einfach, da rein, wo man liest. Das Entscheidende bei dem Lesezeichen ist die Rückseite. Auf der Rückseite ist viel Platz, sind Linien drauf. Unsere Idee war, ihr schreibt hier die, ich glaube 13 oder 14 Leute sind es drauf, also 14, also bis zu 14 Leute, wer zwei Lesezeichen braucht, ich habe noch welche, wo sagt, für die möchte ich dieses Jahr beten, dass ich mit denen nächstes Jahr bei uns in den Glaubenskurs gehen kann. Dass man so das ganz einfach zu sagen, dieses Jahr einfach für diese Leute beten, dass die Jesus kennenlernen. Dass sie genau das, was auch Thema heute ist, zu sagen, wir wollen Evangelium kommunizieren, wir wollen es verstehbar, hörbar, erlebbar machen. Ist das jetzt schon mal? Ja, hier kommt es nicht, Julian, das ist nicht so schlimm. Nee, das Bild kommt nicht hier. Nicht schlimm. Dass wir sagen können, deswegen beschäftigen wir uns jetzt so die letzten Sonntage, diesen Sonntag mit Apostelgeschichte. Wie geht das? Wie kann man Evangelium kommunizieren? Wenn man sagt, ach meine Güte, ich habe jetzt gar keine Lust auf Fachvortrag. Ist kein Fachvortrag. Gottesdienst heißt, möchte gern, dass Gottes Wort uns berührt, uns bewegt. Vielleicht, um selber zu verstehen, was ist Evangelium? Kurz, es heißt ja, gute Botschaft, was ist es? Und wo kann es in meinem Leben und Denken Bewegungen schaffen? Und natürlich auch, wo kann ich lernen von Paulus, einem der großen Akteure in der Apostelgeschichte? Wie hat er das gemacht? In einer Zeit, die unserer glich. Nochmal, also bin gern bereit, auch in einzelnen Kreisen nochmal zu kommen und zu sagen, wir machen nochmal einen Abend über sozusagen die Umgebungstemperatur der Apostelgeschichte. Das ist ganz spannend, dass Dinge, die wir heute wahrnehmen, die war für Paulus ganz normal. Kommen wir heute noch an einer Stelle drauf. Wir fangen mal an, so eine kurze Zusammenfassung. Was ist Evangelium? Ja, wenn das erst mit den Masken nicht, aber das ist dann 3 Minuten Zeit, immer so 2 Leute zusammen, das geht mit 1,50 nicht. Dann ist ganz kurz überlegt, was ist das Evangelium, diese gute Nachricht? Wo Leute sagen, wow, das ist toll, eine neue Nachricht für mich. Habe ich noch nie gedacht. Ich habe es versucht, mit 3 Bildern zusammenzufassen, die am einfachsten für uns zu verstehen sind. Die gute Nachricht ist Weihnachten, Karfreitag, Ostern auf einem Tag. Das ist die gute Nachricht. Haben wir als Kind immer so gedacht, ne? Wenn Weihnachten und Ostern und Geburtstag und Pfingsten und alles auf einen Tag fallen würde. Aber genau das ist die gute Nachricht, das passiert. Jesus ist gekommen, altes Kirchenlied, Jesus ist gekommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist der, der gekommen ist. Weihnachten erzählt davon, dass Gott Menschen liebt. Und es ist keine Theorie, sondern es hat eine praktische Anwendung. Weil Gott mich liebt, darf ich es auch. Und Jesus ist gekommen und hat für die Dinge, die falsch gelaufen sind, die letzten Mal ab und zu darüber den Begriff Sünde gehabt. Das, was mich von Gott und von anderen trennt, das hat er überwunden. Und Jesus ist auferstanden. Und das heißt, Gott nimmt mich mit in ein neues Leben. Ein neuer Anfang ist möglich. Das ist Evangelium. Jesus. Mal noch ein Einschub. Wir hatten am Donnerstag Mitarbeiterkreis. War eine richtig schöne Runde, obwohl online. Ne? Also langsam beginne ich die Sache zu lieben. War ganz toll. Und wir hatten auch über diese beiden Begriffe geredet. Und gesagt, ne, welchen Begriff magst du mehr? Evangelisation oder Mission? Und wir sind auch dann in den kleinen Gruppen draufgekommen. Was ist eigentlich der Unterschied? Ist es nicht eigentlich dasselbe? Ich sag mal, das, was in den letzten Jahren mich bewegt hat, wie ich zu einer Meinung gekommen bin, zu sagen, es gibt einen Unterschied. Evangelisation, da erzähle ich Menschen von Jesus, die schon ein ganz großes Wissen haben. Evangelisation gibt es in Deutschland ungefähr seit 180 Jahren, circa. Das hat mit Evangelisationsbewegung 1840 begonnen. Und das war doch klar, da gibt es genügend Leute, die haben Konfirmandenunterricht, die kannten Choräle, die kannten auch ein paar Bibelverse, aber dass das Wissen in ihrem Leben Realität wird, dass nicht einfach nur ein Wissen, was für ein Intellekt ist, sondern das Herz bewegen kann, dass eine persönliche Beziehung zu Gott gibt. Das ist Evangelisation, wo Menschen, die ein Wissen haben, wo man die drauf ansprechen kann und die durch dieses Wissen auch zu Jesus bringen. Mission, im klassischen Sinne eher so außerhalb meiner Kultur, das ist ein Begriff, der kommt heute noch ein paar Mal, Menschen, die gar nichts wissen, die um mich herum sind, die noch nicht mal so eine Größe wie Gott denken können. Gibt es Gott, gibt es ihn nicht? Wer soll das sein? Ne? Manche haben darunter die Vorstellung, möge die Macht mit dir sein. Das ist eine Gottesvorstellung. Und dort muss ich erstmal Begriffe finden, Anknüpfungspunkte. Und da sind wir mitten im Thema heute. Und wir beginnen da mal ein Video, starten wir. Die Feli hat uns eins geschickt, wie sie zum Glauben gefunden hat.
Ja, wie bin ich zum Glauben gekommen? Ich bin christlich aufgewachsen. Meine Eltern sind bei der Kantoren. Das heißt, ich war schon immer in Gemeinde mit involviert, von klein auf. Das heißt, Gott und Bibelglaube war schon immer ein Teil meines Lebens. Aber es ist ein Unterschied, ob man das halt einfach von seinen Eltern übernimmt oder ob man sich selber dafür entschieden hat. Und bei mir kam der Punkt, da war ich 14 Jahre gewesen. Und ja, ich habe mich auf einer Evangelisation bekehrt. Sehr interessant, weil das ja auch, ich sag mal, das Jahresmotto oder unser wichtiges Wort irgendwie für die Gemeinde für dieses Jahr ist Evangelisation. Und das nannte sich Con-Crazy. Das ging eine Woche lang. Rico und ich, wir waren Moderatoren gewesen und haben jeden Abend eingeladen, dass ja, jeder, der möchte, zum Kreuz kommen kann, zu Gott kommen kann, sich bekehren kann. Und wir als Moderatoren, wir standen halt auch immer mit am Kreuz. Und an dem einen Abend weiß ich noch, wie ich mit am Kreuz stand und plötzlich gespürt habe und gemerkt habe, wie Gott mich persönlich anspricht. Und ich habe gemerkt, okay, ich stehe jetzt nicht nur hier als Moderatorin, sondern ich bin jetzt da, weil es dran ist, für mich vor Gott zu treten und es wirklich fest mit ihm zu machen. Und ja, bin dann danach noch zu unserem Jugendleiter, Stefan Leistner, vielleicht kennt ihn jemand noch. Und ja, habe es da einfach konkret und fest gemacht. Und es ist sehr spannend, ja, was seitdem alles passiert ist.
Das selber festmachen. Wie kommt man da hin zu dem Punkt, dass ich es festmachen kann, dass ich es verstehe und es in meinem Herz aufnehme? Mal versucht darzustellen, wie geht Kommunizieren, das Evangelium Kommunizieren? Einfach, ganz einfach, ne? Menschen das sagen, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ein Bibelvers, das drin. Dass Menschen sagen, du bist geliebt und Gott will, dass dein Leben in Ordnung kommt und dass du eine ewige Perspektive hast. Und dann beginnen wir was zu merken, das kommt nicht an. Irgendwie scheint mein Gegenüber das falsch oder gar nicht zu verstehen. Manchmal bin ich dann da drin, dass ich denke, will der das jetzt nicht? Bis irgendwann mal das gekommen ist, dass ich gesagt habe, das liegt auch an Kultur. Der hat ganz andere Zeichen, der spricht eine andere Sprache als ich, obwohl er Deutsch spricht. Zur Kultur, das mal so im Schnelldurchlauf zu machen, gehören für mich drei Dinge. Das erste ist Religion. Jeder glaubt. Jeder glaubt an irgendetwas. Religion heißt die Zurückbindung, die Anbindung. Wo hat mein Leben seinen Halt? Und bei verschiedenen Menschen hat das ganz Verschiedenes. Und so würde das auch hören. Passt das dort rein? Ein zweites ist das Denken. Man kann also auch von Philosophie reden. Ich habe mal die klassischen Plato, Aristoteles und für unsere Breitengrad noch den Karl dazu. Ja, also ich gehöre noch zu einer Generation, ich hatte während meiner Berufsausbildung 2 Jahre Philosophie des Marxismus, Leninismus. Habe ich oben auch noch das Buch, wenn das interessiert. Das ist spannend zu lesen. Also Leute, wie Leute denken, komme ich an einer Stelle, wir sind heute, könnt ihr schon mal aufschlagen, wenn ihr wollt, Apostelgeschichte 17, Athen, wo es auch wirklich um Philosophie geht, um das Denken. Wie passt das, was wir sagen vom Reich Gottes, von Gottes Liebe, von veränderter Kraft, wie passt das in ein Denken, was das bisher noch überhaupt nicht gedacht hat? Kultur zeigt sich dann auch eben in den Kulturgütern, in Bildern, in Denkmälern, in Gebäuden, in Lebensart und Weise. Ja, heute könnten wir noch dazu Filme nehmen. Im Moment hatten wir bloß ganz große Blockbuster so mit Action und so. Das ist nicht ganz so. Es gab mal vor Jahren einen Film, vielleicht bin ich noch zu alt, dass ich jetzt alte Filme rede, Gottes Werk und Teufels Beitrag. Hat den jemand mal gesehen? Müssten wir uns mal angucken, irgendwie im EC-Plus-Kreis, weil es gibt 3, 4 Stellen, an denen begreifst du diese Welt, wie Menschen das denken. Na, also zum Beispiel gibt es eine Szene, es ist ein Arbeiter, in der Arbeiterunterkunft ist ein Blatt, hängt dort am Haken und dann reißt der Vorarbeiter runter, der das geschrieben hat, war nie hier. Genau. Wenn das mal vergleicht mit den Dingen, die Gott durch sein Wort sagen, was relativ bekannt ist in Kulturen, die 10 Gebote, der sowas sagt, wie man so leben soll, der war nie hier. Also kannst an Filmen, Philosophie, Denken, Kultur nehmen. In diese Kultur hineintauchen. Paulus macht es in Apostelgeschichte 17, ab Vers 16. Wir hören uns das mal an. Ich hoffe, das ist auch die nächste Folie. Genau, wer mitlesen will, Apostelgeschichte 17, 16 bis 34.
Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen:
Was will dieser Schwätzer sagen?
Andere aber:
Es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen.
Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen:
Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist.
Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach:
Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Nun aber, gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat.
Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen:
Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören.
So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen.
Spannende Erzählung. Und wenn man jetzt mal die Verse von Anfang an so betrachtet und liest, so ab Vers 16, kommt man zur ersten Kultur wahrnehmen. Paulus geht umher in Athen und guckt sich das an, redet mit Leuten. Also das ist hier mal so, hab mir sagen lassen, das sei der Areopag. Und hier hinten hat man dann oben die Akropolis. Areopag insgesamt, der Marktplatz ist ja was anderes, wo er vorher ist. Und das ist sozusagen der Bereich, wo sozusagen der Stadtrat ist. Da treffen die sich. Und es ist ganz spannend, warum laden die den Paulus ein? Weil er ganz viel von seinem Gott erzählt hat. Das war auch Aufgabe eines Stadtrates. In unserer Gesellschaft können wir uns das heute kaum noch vorstellen. Für die war klar, die haben viele Götter gehabt. Wer ein bisschen griechische Göttersagen so kennt, weiß, das ist eine Vielzahl. Und das Interessante ist, bei Leuten, die viele Götter akzeptieren, kommt es auf einen mehr oder weniger ja nicht an. Also wenn der jetzt einen neuen Gott bringt, das hat schon seine Ordnung. Jetzt müssen wir bloß mal nachprüfen, dass wir jetzt keine anderen Götter verprellen, weil die Feiertage der Götter sich überlagern könnten. Und auch die Frage ist, was braucht er denn an Platz für einen Tempel, damit wir einen Gott, damit er uns nichts Böses tut, auch ein angemessenes Haus hinbauen. Deswegen laden die ihn ein. Also das war auch schon fast eine sehr staatspolitische Aufgabe, die gemacht haben. Wie kommt Paulus dazu? Er nimmt wahr, zum einen durch Beobachtung, was sie glauben. Das liest sich so ganz toll, ne? Als er die Stadt voller Götzenbilder sah, da regt es den Juden Paulus auf. Ja, das sieht es, wie Tausende von Göttern da so sind, immer noch ein anderer Kult. Was glauben Leute? Wäre das mal Aufgabe für dieses Jahr für uns herauszubekommen, an was glauben die Leute, die um mich herum sind? Welchen Dingen, welchen Mächten vertrauen sie ihr Leben an? Was treibt sie an? Was hält sie fest? Das versuche ich von Paulus zu lernen. Ja, und wenn du sagst, nachher mit Christsein habe ich jetzt nicht viel zu tun, vielleicht auch die Frage, was ist das, was dich festhält? Was dir Halt gibt? An was glaubst du? Wie kann das, was du in Bibel liest, was du in Gottesdiensten hörst, genau dort hineinpassen? Das ist das Spannende. Ein zweites, Paulus entdecktes Denken an mehreren Stellen, lesen wir das hier, die Philosophen, Epikureer und Stoiker, komme ich dann gleich im Anschluss nochmal drauf, die diskutieren mit ihm und Paulus auf Augenhöhe mit. Vielleicht sollte sich das Christenheit in unserer Zeit einfach mal hinter die Ohren schreiben, zu sagen, wir müssen denkenderweise auf Augenhöhe mit Leuten mitreden können. Man merkt es bei Paulus an zwei Stellen. Als er hier sagt, Vers 24, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Jeder Epikureer konnte dem zustimmen und sagen, genau so ist es. Gott ist eine Idee, Gott ist eine Macht, er durchzieht alles, der braucht nicht so ein Steinhäusle. Also an der Stelle, merkst du das? Paulus hat sich mit denen beschäftigt, hat von denen gelernt, wie sie ticken, wie sie denken. Und er zitiert nochmal Vers 28, denn in ihm leben, weben und sind wir. Das ist ein Zitat eines klassischen Philosophen. Und das Dritte, er merkt auf, was die Leute interessiert. Lukas beschreibt uns das. Äh, 21, alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Das war ihr Interesse. Das sind die Punkte, die helfen, Menschen zu verstehen und, das ist ja das ganz Spannende bei Apostelgeschichte 17, Paulus sucht nach Anknüpfungspunkten. Dieses Evangelium von Jesus, der gekommen ist, der neues Leben bietet. Wo ist der Anknüpfungspunkt bei dem anderen? Wo ist das Bedürfnis, das Interesse, das Sehnen schon lange danach da? Und Paulus hat ein zweites, durch Reden. Und es fällt mir auf in dem Bibeltext, dass Paulus zwei Methoden hier hat. Das eine ist, er ist in der Synagoge bei denen, die schon was wissen von Gott. Man merkt auch, wenn man die Rede hier, Apostelgeschichte 17, vergleicht mit Reden, mit Verkündigungen in Synagogen, dort kann Paulus anknüpfen. Da macht er wirklich Evangelisation. Er knüpft an bei der Geschichte Israels, bei einzelnen Leuten, bei David, bei Mose. Und kommt dann sehr schnell und sehr einfach zum Punkt zu Jesus. Auf dem Marktplatz, wenn man mit den Leuten redet, dann muss er erst mal finden, wo ist denn der Punkt? Jesus verstehen kann nur einer, der Gott von Gott weiß. Ohne Gott macht Jesus keinen Sinn. Das ist ein Vorgehen, wo er sagt, das möchte ich neu lernen. Und dann sind wir bei den Philosophen nochmal da. Philosophie, ich weiß nicht, wer hat jemand von euch in Uni Philosophie belegt? Jetzt müssen wir mal gucken. Das habe ich gehofft. Ich finde Philosophie so was ganz Spannendes. Wer so ein bisschen Einblick in Philosophie bekommen will, ist Sophies Welt, Jostein Gaarder. Sophies Welt ist ein Roman, eine Geschichte. Ich habe das, wer sich ausleihen will, ist sozusagen Philosophie der letzten 3.500 Jahren auf so viel. Ist ein Kinderbuch, von da verstehe sogar ich das. Also kann man nehmen. Ich habe es auch für die, die nicht so gern lesen, als Hörspiel. Also wer es mal haben will, kann das gerne hören. Da kommen die auch vor, ne? Epikureer und Stoiker. Das lasse ich jetzt mal nur so vorn. Wichtig ist noch, was will Philosophie eigentlich? Das ist ja nicht einfach nur abgehobenes, weltfremdes Denken. Ne? Manche haben da diesen Typen in der Tonne vor sich hin, der einfach da sitzt und groß über das Leben nachdenkt. Nein, Philosophie, da geht es um die großen Fragen des Lebens. Wer bin ich? Wozu bin ich da? Wie soll ich leben? Was ist wichtig? Das ist der Antrieb von Philosophie. Fasst zusammen, wie Menschen denken. Und Paulus macht sich Mühe genug zu sagen, und ich will sie verstehen. Mal so den Unterschied, ne? Die Epikureer waren die eher, die gesagt haben, das Leben musst du genießen. Der hatte auch keine Schule in dem Sinne, er hat einen Garten eingeladen und da haben die dann Party gefeiert und haben gesagt, ne, jeder für sich. Die anderen Stoiker, ich habe hier hingeschrieben, genau, Marc Aurel, arbeite oder ruhe, wie es das Beste für die Gemeinschaft ist. Marc Aurel, einer der großen Kaiser, da war mehr Disziplin und Zucht und Ordnung da, sondern du musst und tu das, damit es allen was bringt. Leute, die nachgedacht haben. Und Paulus versucht, sie zu verstehen, um ihnen das Evangelium sagen zu können. Und dann findet er den Anknüpfungspunkt, und zwar in diesem unbekannten Gott. Ich habe extra nochmal nachgelesen. Es gibt Archäologen, die sagen, es gibt tatsächlich in verschiedenen Städten dieser Welt, haben die Funde gemacht, wo sie wirklich solche Altäre gefunden haben, wo den unbekannten Göttern oder dem unbekannten Gott draufsteht. Warum eigentlich, das wäre so eine spannende Frage, macht jemand das, dem unbekannten Gott? Vielleicht so der Zweifel am eigenen Glauben zu sagen, naja, 10.000 Götter, vielleicht haben wir einen nicht berücksichtigt und genau der könnte mir das übel nehmen. Oder zu sagen, vielleicht gibt es doch noch mehr. Kann sein, dass die Sehnsucht ist bei Menschen, wo man sagen kann, Mensch, es gibt noch mehr. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als du sehen kannst. Es gibt eine Macht, die ein Leben erneuert. Was wir lernen können, es gibt immer eine Vorstellung von Gott. Ob die meine ist und ob ich die richtig finde, das spielt gar keine Rolle. Aber dort herausbekommt, wie denkt jemand über Gott, da kann man anfangen, mit Leuten zu reden und sagen, du, das meiste Bild von Gott ist das, dass man Angst haben muss. Oder aber, dass er irrelevant ist. Der Opa irgendwo, wo du denkst, meine Güte, der findet ja nicht mehr seine Brille, dem soll ich mein Leben anvertrauen. Das ist ja so, ne? Also wenn ich sage, du musst Gott dein Leben anvertrauen und der hat so einen alten Mann, der so ein bisschen einfach nur noch lieb ist, der sagt, was will denn der mit meinem Leben? Das sind die Punkte, die man lernen kann. Wie macht Paulus das? Sie nahm ihn mit und kommt zum Gespräch, ich habe es glaube letzte Woche schon mal gesagt, aber das Herz liebt die Wiederholung. Stellt den Leuten die Frage, was denkst du, glaube ich? Die spannendste Frau, die Frau für spannende Gespräche. Wenn ihr mal eure Freunde, eure Kollegen einladet und sagt, jetzt erklär mir mal, was du denkst, dass ich glaube. Da wirst du Augen machen. Weil mindestens bei 50% sagst du, nee, ich glaube das nicht. Aber genau da bist du mitten in dem Gespräch, wo du das Evangelium kommunizieren kannst. Wie macht es Paulus? Ich habe das mal versucht zusammenzufassen. Ich werde mal ein bisschen umdrehen. Das erste, Paulus redet mit den Leuten, das ist Vers 23 bis 25. Sag mal, wie denkt ihr eigentlich über Gott? Was ist dein Bild von Gott? Machst du Gott wirklich so klein, dass er in so einem Steinhaufen drin ist? Oder auch, wo er sagt, nee, Gott kann man doch nicht machen aus Bronze, so eine Statue, das ist doch kein Gott. Wie denkst du über Gott? Die Dinge zu verdinglichen, also ein Bild von einem Gott zu machen, heißt auch, ich kriege ihn in den Griff. Das ist auch so ein Gottesbild, was es gibt. Wo Menschen meinen zu sagen, wenn ich einen richtigen Zugang habe, dann habe ich Gott im Griff. Dreimal beten hilft dann und dann muss alles werden. Wie denkst du über Gott? Muss Gott bedient werden? Also eine spannende Frage, die Paulus den Leuten sagt. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selbst jedermann Leben und Oden und alles gibt. Du hast vielleicht einen ganz anderen, den falschen Zugang zu Gott gewählt. Ein zweites, wie nimmst du diese Welt wahr? Weiß nicht, ob euch schon mal, wir haben heute zwei Bilder, wie die Welt entstanden ist. Das erste ist Evolution und das andere, wir nennen es Kreationismus oder Schöpfung. Wer sich mal in alten Religionen, ich habe das mal gemacht, ich muss mal eine Zeit lang mich mit germanischen Religionen auseinandersetzen, ganz spannend. In vielen alten Religionen entsteht die Welt dadurch, dass einer den anderen umgebracht hat und aus dem umgebracht sein Körper wird die Welt. Was hat das für die Sinnhaftigkeit eines Lebens zu tun? Ich bin das Ergebnis eines Mordes. Hä? Paulus sagt, genau, du musst mir sagen, wie nimmst du die Welt wahr? Sie ist geschaffen. Sie ist der Platz, den Gott den Menschen gibt, damit sie gut darin leben können. Gott hat sich das gut gedacht. Da kann man noch mal 1. Mose lesen. Und Gott sah an alles, was er gemacht hat und sagte, es ist sehr gut. Diese Welt, in der wir leben, hat Gott passend für Menschen gemacht. Genau, dass sie dort hineinpassen, dass sie dort sich betätigen können, dass sie schaffen können, dass sie gestalten können. Diese Welt ist nicht feindlich. Das macht Sinn, dass Gott sie uns als Umgebung, als auch ein anvertrautes Gut gegeben hat. Das hat mit der Frage nach dem Sinn, die kommt dann später, noch zu tun. Dort, wo diese Welt sich nur entwickelt, ist ganz schwer, einen persönlichen Sinn herauszufinden. Ja, Evolution heißt gesund sein, stark sein, Kinder zeugen, Platz machen. Das befriedigt nicht das, was jeder Mensch in der Suche nach dem Sinn seines Lebens hat. Was ist dein Menschenbild? Menschen, sagt er, er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf der ganzen Erde wohnen. Er hat festgelangt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Wenn ich Paulus ernst nehme, und das tue ich, dann sagt er, wisst ihr eigentlich, Gott hat Menschen gemacht, dass er ein Gegenüber hat. Das ist 1. Mose. Lasst uns Menschen machen, uns zum Bild, als Gegenüber. Und Gott kommt in den Garten Eden, um mit den Menschen zu reden, abends in der Abendkühle. Als Gegenüber. Das heißt, dieses Suchen ist ein Relikt davon, dass Menschen etwas fehlt, wenn sie Gott nicht haben. Deswegen suchen Menschen danach. Das ist genau das in meinem Herzen drin. Ich suche ja nach dem, was die Welt zusammenhält. Das ist der Punkt, auf den ich bezogen bin. Nachdem, wie Paulus sagt, die Welt, der Mensch ist gemacht, damit er Gottes Gegenüber ist. Und hier nimmt er dann, da kommt ja dann dieser Vers 28, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Wir sind Gottes Originale, die er sich gemacht hat, damit er mit uns kommunizieren kann. Und wo diese Kommunikation fehlt, fehlt ganz viel in dem Leben drin. Dann ist es nur noch Nahrung, Aufnahme, Schlafen, Arbeiten. Paulus fragt weiter. Sag mal, was ist der Sinn des Lebens? Vers 28 und 29. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen, steinernen Bildern. Wir leben und leben in ihm. Das ist die Frage nach dem Sinn. Gott ist erkennbar, mir näher, als ich meine. Gott ist erkennbar. Also an wie vielen Stellen ich mit Leuten geredet habe, sagt, Gott kann man nicht sehen. Ja, natürlich nicht. Das ist Folge des Sündenfalls. Aber Gott ist der, der offenbart sich, er zeigt sich. Er zeigt sich in den Werken der Schöpfung. Das sagt Paulus jedenfalls im Römerbrief, sagt er, wenn man diese Welt hineinsieht, dann kann man schon auf die Idee kommen, da steckt einer dahinter, der hatte eine Idee. Da ist eins im anderen. Das hängt auch alles zusammen. Oder Paulus sagt mal im Römer 2, Gott ist zu erkennen daran, dass es sowas gibt wie ein Naturgesetz im Herzen, wie man sich benimmt. Wir haben alle ein Verständnis für Recht und Unrecht. Woher kommt das? Das ist nicht anerzogen. Das ist generell überall auf dieser Welt so. Also, dass man gegenüber dem anderen sich so verhält, dass man ihn nicht umbringt. Das ist Konsens unter Milliarden von Menschen. Dass sie es nicht machen, das ist eine andere Frage. Oder auch die Frage, ne, dass Mann und Frau zusammengehören. Das ist Konsens. Ne? Vielleicht nicht über die Anzahl. Aber dass es eine Verbindung gibt, in die niemand anders reinreden kann, das ist keine christliche Erfindung. Ehe ist eine gesamte Idee der Menschheit. Gott kann man erkennen, weil Menschen sich danach sehen, zu sagen, wie sollen wir richtig leben? Oder die Bibel erzählt uns, dass Gott zu erkennen ist an Geschichte, dass Gott immer wieder eingegriffen hat. Das ist Thema des Alten Testaments, Mose, David. Ich kann noch zwei Dinge sagen, ne? Wie kann Gott erkennen? Das eine ist sein Wort, das ist die Bibel. Er offenbart sich in dem, dort wo ich es lese, merke ich, es spricht mich an. Und das letzte und deutlichste ist, in Jesus ist er erkennbar geworden. Hebräerbrief sagt, nachdem Gott ganz verschieden geredet hat, hat sich zuletzt offenbart in seinem Sohn. Wenn ich Gott entdecken will, muss ich Jesus suchen. Und dann geht Paulus weiter von der Sinnsuche, nachdem zu sagen, und ich merke, die Welt ist an irgendeiner Stelle auch zerbrochen. Es ist nicht alles so, wie es sein soll. Paulus fasst es hier in die Worte von der Unwissenheit. Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Und das merken wir an vielen Stellen, wir leiden drunter. Und wie kommt man da raus? Er sagt, es gibt Verantwortung. Das halte ich für was ganz Interessantes, wenn Paulus den Leuten sagt, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, Moment, der droht den jetzt damit und irgendwann kommst du in die Hölle. Nee. Paulus setzt bei einem Bedürfnis an, dass Menschen eine Grenze fürs Handeln gesetzt ist. Nochmal das Zitat von Marc Aurel. So wie es für die Gemeinschaft gut ist. Es muss doch Maßstäbe geben. Aber wer legt die fest? Wer legt die Maßstäbe für ethisches Handeln fest? Wenn wir das als demokratisch abstimmen, dann wird es gefährlich. Das hat Deutschland 1933 bis 1945 erlebt. Alles, was passiert ist, war demokratisch streng legitimiert. Verrückt. Und das merkt man auch so in kleinen Vereinen, also da, wo eine Gruppendynamik gibt. Das sind ein paar Jungs, die machen irgendwelchen Blödsinn und die Mehrheit bestimmt und alle machen mit. Also wenn wir bestimmen, was richtig ist, wer ist denn der Garant für Recht und Unrecht? Wer sagt, das ist gut und das ist böse? Paulus sagt, es gibt eine Instanz und das ist Gott. Und er sagt, ich ziehe zur Verantwortung. Und das sagt er nicht als Drohung, sondern er sagt dann, weißt du, wie kann das Leben nochmal neu beginnen? Mein wirklich Aha-Erlebnis an diesem Bibeltext war, dass Paulus dann sagt, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn, also Jesus, von den Toten auferweckt hat. Glauben kannst du da, wo du sagst, Jesus ist auferstanden, er lebt. Wenn Jesus lebt, dann ist er ansprechbar, dann ist er, nimmt er mich mit in ein neues Leben. Paulus erzählt es im Römer 6 so toll, dass wir auferstanden, mit Jesus auferstanden sind, ein neues Leben, dass was Neues beginnen kann, immer und immer wieder. Das ist Paulus' Argumentationskette. Und ich wünsche uns, dass wir das verinnerlichen, zu sagen, Mensch, das genauso kann ich selber Gott neu auf die Schliche kommen, selber so verstehen, dass ich entdecke, wer Jesus ist und ihm begegne. Oder ich kann Wege entdecken, wie ich Menschen, die ich mag, Menschen, die mir begegnen, auf Jesus hinweise. Ich möchte abschließen mit einem Zeugnis von der Maria. Die hat uns noch eins geschickt, kein Video, sondern ein MP3-File.
Hallo ihr Lieben, Jesus Christus wirkt in uns mit jedem Herzschlag, mit jedem ersten Herzschlag, den wir spüren und der automatisch in uns schlägt. Ob unsere Eltern uns dafür entschieden haben, uns taufen zu lassen im Babyalter, in einem jugendlichen Alter oder als erwachsene Person, das sei kurz erstmal nebenhergestellt. Die Frage ist, ja, wann haben wir Jesus Christus zum ersten Mal in unserem Herzen und in unserem Leben, auf unserer Haut vielleicht sogar gespürt und erlebt und wann hat es eine Veränderung gegeben und wann haben wir einen Unterschied gemerkt? Und wenn es darum geht, von Jesus zu erzählen, dann fällt uns doch zuerst ein, ja, wann wir ihn eben zuerst gespürt haben. Und das kann ich aus meinem Leben berichten. Ich wurde eben als Kind getauft. Ich habe eine Konfirmation erleben dürfen. Ich komme aus einem wundervollen Elternhaus, wo das immer unterstützt wurde. Der Glaube, ein kirchliches Aufwachsen, ein ja, kirchliches Dasein, gepaart mit einem ja, weltlichen Weltbild, wie man so sagen darf. Genau, aber neben allem Förmlichen, neben, wie gesagt, der Taufe, der Konfirmation und den kirchlichen Begegnungen, bedarf es doch immer eine Herzensbegegnung. Und die hatte ich mit 17 oder 18 zu einer Jugendveranstaltung. Und ich weiß noch ganz genau, nach der Christenlehre, die man so genießen durfte, haben sich so verschiedene Freundeskreise gebildet und die haben sich eben weiterentwickelt und verschiedene andere Orte besucht. Und mit den Jugendlichen oder mit den Jugendgottesdiensten, die da so aus dem Boden gestampft wurden zu der Zeit, das war genau mein Ding und das war genau meine Basis, wo ich anknüpfen konnte und für mich aufsaugen konnte und merken durfte, was Glaube für mich bedeutet oder was Jesus in mir erwecken kann. In dem Sinne, dass mein Herz angesprungen ist, zu sehen, was Menschen ausstrahlen, wenn sie Gott kennenlernen und was Menschen fühlen, wenn sie Jesus in ihrem Leben gemerkt haben und entdeckt haben und was sie erleben konnten, wenn sie Gott wirklich gesehen haben. Diese Ausstrahlung und so dieses Ausfühlen auf andere Menschen, das hat mich total fasziniert und das habe ich gemerkt und gesehen und gefühlt und das habe so gedacht, was die Menschen gerade erleben, das möchte ich auch erleben und was die so erfahren, das tun sie aus ganzem Herzen und das möchte ich auch gern erleben und das möchte ich auch gern erfahren und ich möchte wissen, was das ist, was sie so strahlen lässt und was sie so pochen lässt für das, was man so menschlich wahrnimmt, was aber nicht menschlich ist, sondern was aus einer anderen Liebe herauskommt. Genau. Das war meine Sehnsucht und mein Bestreben, dies zu tun. Und das konnte ich nur in dem Akt der Bekehrung erleben, indem ich wirklich bewusst gesagt habe, Jesus, ich möchte dich empfangen, möchte mit dir leben, möchte bei dir sein, möchte mein Leben mit dir gehen und möchte das spüren, was diese Menschen spüren, wo ich gemerkt habe, dass sie dich erleben können. Genau. In diesem Sinne, Amen.
Wir beten miteinander. Jesus Christus, wollen dir Danke sagen, dass du in diese Welt hineinredest, dass du dein Evangelium verstehbar, hörbar machst. Möchte ich bitten für uns, dass du es uns selber immer wieder neu ins Herz hineinsagst. Dass es auch ganz logisch ist, dass es nicht irgendwelche Dinge sind, die sich Menschen ausdenken, sondern die zusammenhängen, wenn wir in diese Welt hineinschauen. Wir wollen dich bitten für Menschen um uns herum, hier in unserem Viertel, in dieser Stadt, Freunde, die wir kennen, wollen dich bitten, dass du uns hilfst, ihnen deine gute Botschaft zu sagen. Amen.